SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
In diesen Spezialausgaben unseres Thema heute Podcasts haben wir die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl eingeladen. Sie beantworten die Fragen, die Sie uns geschickt haben. Heute im Studio die Spitzenkandidatin der CDU, Julia Klöckner. Durch das Gespräch führt SWR1 Moderatorin Claudia Deek.
Zugeschaltet aus unserem Studio in Bad Kreuznach die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin der CDU, Julia Klöckner. Schönen guten Tag.
Hallo, Frau Deek.
Aus terminlichen Gründen konnten Sie nicht nach Mainz ins SWR1-Studio kommen, aber die Fragen der Hörerinnen und Hörer lassen sich ja ausnahmsweise auch so beantworten. Meine Frage an Sie: Wie groß ist die Angst der CDU vor dem Wahltag, wenn Ihr Generalsekretär schreibt, Zitat, wer FDP wählt, wählt den Linksrutsch?
Na, es geht nicht um Angst, sondern um realistische Einschätzung. Wer die FDP wählt, macht am Ende Herrn Scholz stärker. Und das heißt, Herr Scholz will sich wählen lassen von den Linken. Und das wäre dann eine rot-grün-rote Regierung. Also man muss vom Ende her denken.
Aber Ihr Generalsekretär hat ja die FDP ins Spiel gebracht. Also wenn es für Jamaika reichen würde, CDU, Grüne, FDP, dann würden Sie schon auf die FDP zugehen, oder?
Naja, wer die FDP wählt und deshalb der CDU die Stimme nicht gibt, weil er angeblich taktisch wählt, muss wissen, dass er dadurch die CDU schwächt und Herrn Scholz eben stärker macht. Und am Ende kann ein Linksrutsch rauskommen dabei. Und deshalb werben wir mit beiden Stimmen für die CDU, Frau Deek.
Julia Klöckner, Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen CDU und Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass dazu einige Fragen kommen. Hier haben wir eine Hörerin und Frau Klöckner hört zu im Studio in Bad Kreuznach.
Schönen guten Tag, hier ist Manuela Reismann aus Andernach. Ich hätte eine Frage an Sie, Frau Klöckner. Ich bin der Meinung, ökologische Bauern zeigen uns, dass es ohne Pestizide und ohne Massentierqualzucht geht. Das Motto, Fleisch muss sich jeder leisten können, Gemüse ist aber viel teurer, ist für mich ein Widerspruch und es müsste umgekehrt sein. Wann steht das Wohl von Tier, Natur und Umwelt endlich im Vordergrund und nicht der Profit und der Lobbyismus?
Frau Klöckner.
Ja, erstmal herzlichen Dank, Frau Reismann, für diese wichtige Frage. Sie haben zum einen gesagt, dass die ökologische Landwirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel auskommt. Das ist nicht ganz richtig. Auch die ökologisch Wirtschaftenden brauchen Pflanzenschutzmittel. Ich helfe Ihnen gerade dabei, wegzukommen vom Kupfer, denn Kupfer reichert sich im Boden an. Wir haben jetzt ein nasses Jahr. Sie haben das mitbekommen, es regnet viel. Und deshalb ist auch der Pilzdruck enorm und wir verlieren dadurch Ernten. Wichtige Ressourcen gehen dadurch wirklich verloren und wir müssen dann Nahrungsmittel importieren, auf deren Standards wir keinen Einfluss haben. Rund 70% Obst und Gemüse importieren wir und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Ernten gesund halten, aber dass wir Pflanzenschutzmittel nutzen, die die Umwelt nicht schädigen und deshalb habe ich die Forschungsgelder auch erhöht dafür und es werden auch neue Mittel auf den Markt gebracht, aber auch andere, die schädlicher sind, vom Markt geholt. Ihre Frage zur Massentierzucht und warum das teurer ist, das vielleicht noch ganz schnell. Es gibt auch ökologisch Wirtschaftende, die 12.000 Geflügel zum Beispiel haben. Also es geht nicht um die Größe, sondern um die Frage, wie werden Tiere gehalten? Und wir sind dabei, wir sind so weit in dem Tierschutz, wie noch keine Bundesregierung es war. Wir finanzieren jetzt Tierwohlställe und es wird umgebaut. Und letzter Punkt, Sie haben absolut recht. Im Übrigen ist Fleisch zum Teil so billig, dass es eine Ramschware und Lockangebot gibt. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, lieber weniger, aber dafür hochwertiger und dass das auch in Ställe investiert wird.
In eine ähnliche Richtung geht die Frage von Joachim Parsche aus Marienrachdorf. Er sagt, wir wissen, dass die großen Landwirtschaftsbetriebe zu den Hauptumweltverschmutzern gehören. Und er fragt deshalb, wann hört es endlich damit auf, dass diese Großbetriebe mit Milliarden unterstützt werden?
Da muss ich jetzt ein bisschen mit ein paar Fakten kommen. Also Landwirtschaft in Deutschland.
Wir haben auch noch Musik hier im Computer. Ja,
ja gerne. Aber das will ich ganz kurz sagen der Landwirtschaft. Also erstmal will ich sagen, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte, die wir in Rheinland-Pfalz auch haben zum Beispiel, die arbeiten jeden Tag für uns und die sorgen dafür, dass unsere Nahrungsmittel auf den Tisch kommen. Und es gibt klare Zahlen, wer die Hauptklima- und Umweltverschmutzer sind. Also was die Emissionen anbelangt, das ist zum einen die die Energiewirtschaft mit fast 30%, dann ist es die Industrie, der Verkehr, der Bau, wir Verbraucher und dann kommt mit etwa 10% kommt die Landwirtschaft. Und deshalb will ich nochmal festhalten, es ist nicht der Hauptverursacher, aber die Landwirtschaft reduziert die Emissionen seit 1990 etwa 24%. Und wir werden auch immer weniger Tiere in Deutschland haben. Auch das Esskonsumverhalten ändert sich. Und vor allen Dingen legen wir Wert darauf, dass wir Ställe auch umbauen. Aber ich sage auch, dass im Ackerbau mehr CO2 im Boden gebunden werden muss. Und das machen wir durch eine erweiterte Fruchtfolge, Humusaufbau.
Aber gibt es tatsächlich, weil er hebt ja darauf ab, warum werden Großbetriebe mit Milliarden unterstützt? Gibt es da Auflagen? Also man könnte das ja koppeln. Es wird nur dann unterstützt, wenn man entsprechende Maßnahmen trifft, zum Beispiel.
Ja, das ist auch so. Mhm. Das ist auch im Übrigen so. Wir haben ja mit der gemeinsamen Agrarpolitik Europas jetzt einen Systemwechsel erreicht unter meiner Leitung in der Ratspräsidentschaft, dass keine Gelder aus Brüssel mehr gezahlt werden, die nicht an gewisse Umwelt- und Klimaschutzbedingungen gekoppelt sind. Also es geht gar nicht darum, ob jemand viel Ackerland hat, sondern welche Wirtschaftsform er auf diesem Ackerland betreibt. Und deshalb gibt es auch nicht für Umweltverschmutzer Geld.
Sie haben die Landwirte angesprochen, da würde ich Ihnen jetzt gerne noch einen Landwirt vorspielen.
Guten Tag, mein Name ist Stefan Urmacher, ich komme aus Borbach, bin Landwirt. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Zukunft der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland sehen, wenn die Produkte in Anbetracht der Zukunft nicht mehr wert werden und die Landwirte nur noch versucht werden, über Subventionen am Leben zu erhalten. Wäre schön, wenn Sie mir diese Frage so beantworten könnten.
Frau Klöckner. Sehr gerne. Unsere Landwirtschaft verändert sich und hat sich schon über Jahre verändert. Und die Erwartungen in unserer Gesellschaft sind höher geworden. Mehr Umwelt- und Klimaschutz, mehr Tierschutz. Und wir sehen, dass die ökologisch wirtschaftenden Landwirte nachhaltig sind, aber effizienter werden wollen und müssen. Und dass die konventionell arbeitenden Landwirte effizient sind, aber nachhaltiger werden wollen. Problem ist in Deutschland, dass wir zwar sehr viel Geld als Verbraucherinnen und Verbraucher ausgeben für tolle Grills und für Kücheneinrichtungen, aber wenig für Lebensmittel, noch nicht mal 10%. Und gerade bei den ökologisch Wirtschaftenden, wo der Aufwand auch höher ist, müssen wir subventionieren. Das heißt, wir zahlen als Staat jedem Landwirt pro Hektar nochmal zusätzlich zu den rund 250 Euro nochmal 230 Euro etwa. Sonst könnten die gar nicht leben. Und das Ganze, glaube ich, wird sich ändern müssen, dahingehend, dass wir Verbraucher auch bereit sind, mehr zu zahlen. Denn ansonsten kommen die Produkte aus dem Ausland, wo die Standards niedriger sind.
Das heißt, Sie appellieren auch an uns, in unserem Konsumverhalten was zu ändern. Die Preise werden also, sagen Sie, prognostizieren Sie, steigen.
Bei Fleisch sicherlich, 40 Cent vielleicht pro Kilogramm, gerade auch um mehr Tierwohl auch finanzieren zu können.
Wobei 40 Cent Tierschützer sagen würden, das ist nix. Dafür kann man
nein,
immer
das stimmt
noch
nicht. Mit den Tierschützern haben wir ja gesprochen. Die waren ja in der Kommission, Borchert-Kommission. Und das haben mit den Tierschützern zusammen, haben wir eruiert. Das macht etwa 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr aus, was wir brauchen, um auch den Umbau der Ställe auch hinzubekommen. Denn sonst hören ja die Tierhalter auf. Und die Frage ist ja am Ende, was heißt das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher? Wir wollen, die Konsumenten wollen aber auch wissen, wo was herkommt. Und die Herkunftskennzeichnung ist ja europäisch geregelt, ist nicht so transparent und so gut, dass der Verbraucher es erkennen kann. Und das wird jetzt überarbeitet auf unsere deutsche Initiative hin.
Wir bleiben noch mal kurz bei den Tieren. Lothar Schwarz aus Hilst hat uns geschrieben, warum verbieten Sie nicht den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika in der Tiermast an gesunden Tieren? Frau Klöckner.
Ja, das ist verboten. Ist in Deutschland ganz klar verboten. Man darf Antibiotika weder zur Prophylaxe noch zur Wachstumsförderung einsetzen, sondern nur kurativ, wenn ein Tier erkrankt ist, um auch tierschutzgerecht ein Tier behandeln zu können. Es gibt Länder auf dieser Welt, die nutzen leider Antibiotika noch prophylaktisch. Das ist in Drittstaaten. Und da sind wir auch bei G20 im Übrigen als Agrarminister dabei, dass wir da eine gemeinsame Vereinbarung auch schließen. Denn das ist auch nicht gut für die Resistenzen beim Menschen.
Ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja trotzdem ein Problem mit den Antibiotikaresistenzen. Und daran, da liegt ja auch das Verhandeln von Tieren mit drin als Ursache.
Vorsicht, da müssen wir ein bisschen Acht geben, weil es jetzt gerade gerade auch aktuell ein Thema war, deshalb bin ich da auch so drin, habe mit Tierärzten und mit Humanmedizinern gesprochen. Ganz wichtig ist, und das haben Sie ja auch angedeutet, ist dieses sogenannte One Health Ansatz. Also, dass wir Tiergesundheit und menschliche Gesundheit im Blick haben. In Deutschland ist ganz, ganz beständig der Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung zurückgegangen. Das ist gut. Was mir Sorge bereitet, sind die Reserveantibiotika in der Geflügelmast. Die müssen wir massiv zurückfahren. Da bin ich eine große Kritikerin von und da sind wir auch dabei, auch dieser Branche einiges abzuverlangen. Aber die Debatte, die jetzt aktuell war, da ging es um Haustiere. Da hat jetzt diese Woche das Europäische Parlament entschieden, da sollten Antibiotika, Reserveantibiotika ganz verboten werden. Das wäre aber tierschutzrechtlich ein ganz großes Problem gewesen, weil man dann Krankheiten hätte nicht behandeln können und Tiere hätten gelitten oder sie hätten eingeschläfert werden müssen, Haustiere.
SWR1-Hörer Stefan Wenz schreibt: Hallo Frau Klöckner, Sie, Prinzessin der Freiwilligkeit, wann folgen die Taten, zum Beispiel ein verpflichtender Nutri-Score? Man kann nicht immer mit der Lupe einkaufen gehen. Nutri-Score, das ist diese Angabe, wo dann draufsteht, ist es gesund oder nicht gesund, zu viel Zucker drin und so. Was sagen Sie dazu? Also Freiwilligkeit.
Erstmal goldig, Prinzessin der Freiwilligkeit. Das ist nett, dann will ich Ihnen mal aus einer Schublade holen. Europäisches Wissen hilft da manchmal. Also den Nutri-Score habe ich eingeführt in Deutschland. Ich hätte ihn gerne verpflichtend eingeführt, aber das weiß Herr Wenz wahrscheinlich sicherlich ja, wenn er sich damit beschäftigt. Das ist überhaupt nicht erlaubt, verpflichtend einzuführen, solange es keinen europäischen Rechtsrahmen dafür gibt. Deshalb ist der Nutri-Score sowohl in Frankreich als auch in Belgien auch freiwillig. Warum ist das so? Weil es zum Beispiel in Italien ein anderes Modell gibt, das ist das Batteriemodell, oder in Skandinavien gibt es sogenannte Schlüssellochprinzip. Das ist ein Schlüsselloch, das zeigt, hier ist eine gute Nährwertzusammensetzung. Und solange die europäischen Staaten sich nicht darauf geeinigt haben, welche einheitliche Kennzeichnung sie nehmen, darf ein einzelner Nationalstaat nicht eine der Kennzeichnungen verpflichtend für alle machen, weil das dann eine Diskriminierung der Produzenten aus dem Ausland wäre, die auf den deutschen Markt zum Beispiel kommen. Aber wir haben erreicht, dass sich jetzt die EU-Kommission dazu verpflichtet hat, ein einheitliches System vorzulegen.
Jetzt noch eine Frage zum Recycling. Spiele ich Ihnen vor.
Mein Name ist Udo Niemann. Ich wohne in Bingen, der Nachbarstadt von Bad Kreuznach, sollte der Frau Klöckner ja bekannt sein. Und meine Frage wäre, meines Wissens wird nur ein sehr kleiner Anteil des mühsam separierten Verpackungsmülls tatsächlich recycelt. Gibt es konkrete Pläne, diesen Anteil zu erhöhen?
Können Sie was dazu sagen, Frau Klöckner?
Ja, es gibt ganz konkrete Pläne, Abfall als solchen zu reduzieren. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen abfallarme Produkte, die entwickelt werden müssen und die Möglichkeit zum Beispiel einer stofflichen Wiedernutzung von Recycling-Rohstoffen. Das wollen wir verbessern und wir wollen zum Beispiel als Christdemokraten, dass der Einsatz von Rezyklaten in der EU wie auch zum Beispiel in Deutschland, also was, ich sag jetzt mal, in dieser Recyclingfähigkeit, dass das gefördert wird. Und deshalb ist es uns auch ganz wichtig, dass es ein EU-weites Deponieverbot für unbehandelte Abfälle gibt. Und deshalb brauchen wir einfach Forschung. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir diese Abfälle gar nicht mehr haben.
Wir Verbraucher sind auch gefragt, zum Beispiel, wenn es um die Kosten geht, Fleischpreise. Und dazu meldet sich SWR1-Hörer Thomas Schmal.
Hallo, mein Name ist Thomas Schmal, ich komme aus Raum Mainz. Warum verdreht die Politik immer, egal in welchem Bereich, dass der Kunde letztendlich derjenige ist, der das billige Fleisch haben will, das billige Auto haben will und. Das ist ja gar nicht wahr. Die Industrie, Landwirte eingeschlossen, die produzieren große Mengen und dann wird Werbung gemacht, dass der ganze Kram billig verkauft wird. Sie wollen Masse an den Kunde bringen. Und ich weiß nicht, warum da von den Politikern da keiner mal wirklich Tacheles reden kann oder sich da das traut und mal sagen, wo dran es tatsächlich liegt.
Frau Klöckner, trauen Sie sich?
Klar traue ich mich. Aber ich glaube, wir alle können froh sein, dass wir in einem freien Land leben und Politik nicht den Bürgern mit vielleicht einem Kühlschrankgesetz sagt, was sie zu essen und zu trinken und geschweige denn zu kaufen haben. Und wichtig ist, dass das, was angeboten ist, unbedenklich ist. Das ist das eine. Und den Standards und den gesetzlichen Standards entspricht. Aber Politik macht ja keine Preise für Produkte. Das haben Länder wie die DDR und Diktaturen probiert. Und das ist ja gänzlich schiefgegangen. Viel wichtiger ist, dass Kunden genau erkennen können, was sie kaufen, dass auch die Kennzeichnung besser verständlich werden und dass auch alle Informationen am Ende auch ersichtlich werden, gerade dann, wenn man mehr erfahren will, dass man das im Internet zum Beispiel auch sieht. Also Sensibilisierung ist wichtig und wir haben natürlich auch steigende Anforderungen an die Produzenten.
Aber ist es nicht eine Frage von ganz klassisch Angebot und Nachfrage? Wenn wir einfach zu viel, wie jetzt mit dem Schweinefleisch haben, dann gehen die Preise runter und dem Verbraucher ist es am Ende egal und er guckt eben nicht mehr aufs Tierwohl, sondern kauft eben Billigfleisch.
Naja, aber der Verbraucher hat es in der Hand, was er kauft. Also lasse ich mich hinlocken. Also man muss ja sich mal überlegen, kann es wirklich Fleisch und Tierwohl und hohe Sozialstandards für wenige Cent geben? Also wenn Fleisch wirklich Ramschware ist. Im Übrigen sind wir Deutschen schon, ich sag's mal, Gourmets. Wir haben sogar einen Import von Filetstücken. Es gibt ganz viel vom Schwein, was wir überhaupt nicht essen. Und wir importieren den Rest, gell? Also das hat schon, wir selbst müssen uns auch fragen, was ist uns Tierwohl wert? Was ist es uns wert, dass es regionale Erzeuger gibt und wir nicht mehr importieren, CO2-Fußabdruck schlechter ist? Und deshalb braucht der Verbraucher natürlich Informationen und auch Hilfestellungen. Aber am Ende entscheidet ja jeder am Regal selbst.
Damit sind wir bei SWR1-Hörerin Annette Matzke aus Mainz. Sie schreibt, der Erdüberlastungstag wurde in Deutschland bereits am 5. Mai dieses Jahr erreicht und damit hat Deutschland seinen Vorrat an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht. Die CDU propagiert aber das Wirtschaftswachstum. Sie fragt also, wie können Sie deshalb verantworten, dass Deutschland damit auf Kosten anderer Länder lebt und mit dem Wirtschaftswachstum der Erdüberlastungstag ja immer weiter nach vorne rückt?
Die CDU propagiert ein nachhaltiges Wachstum und das ist was anderes als ein lineares, ungebremstes, immer mehr Wachstum. Wir haben jetzt unter CDU-geführter Regierung, wir sind ja 16 Jahre lang in Verantwortung, haben wir es geschafft, zum Beispiel als einziges Land aus der Kohleproduktion und Kernenergieproduktion auszusteigen. Wir haben etwa die Hälfte, fast die Hälfte aus erneuerbaren Energien an Energie gewinnen wir. Wir haben das ambitionierteste Klimaschutzgesetz in ganz Europa.
Da muss ich Sie jetzt unterbrechen, denn Ihr Kanzlerkandidat hat gerade bedauert, dass wir eigentlich viel zu früh aus der Atomkraft ausgestiegen sind.
So hat er das nicht bedauert. Er hat gesagt, dass aufgrund der Emissionen, und da ist ja die Steinkohle, die Braunkohle, ja viel heftiger als zum Beispiel die Kernenergie. Da hat er gesagt, die Reihenfolge war eine falsche, wenn es um die Emissionen geht. Also da müssen wir der Wahrheit die Ehre geben. Aber ganz wichtig ist, dass wir bei der Wirtschaft das fördern, was am Ende Innovationen hervorbringt, um auf der einen Seite unseren Wohlstand zu sichern und auch voranzukommen, aber auf der anderen Seite nicht auf Kosten anderer zu leben. Und deshalb sind wir ja so ambitioniert im Klimaschutzgesetz, auch wenn andere Parteien wie die AfD oder andere Skeptiker sagen, naja, die Emissionen in Deutschland sind ja nur 2% der Welt, aber unser CO2-Fußabdruck, also pro Kopf, wenn jeder so konsumieren und leben würde, dann hätten wir einen Kollaps auf dieser Welt sehr, sehr früh. Und deshalb müssen wir Vorreiter bei Innovationen sein und auch diese Energiewende als Exportschlager auch zeigen, dass Ökologie, Ökonomie und die soziale Frage zusammengehören.
Kurze Frage noch zu den Benzinpreisen. Ann-Kathrin Frauenstein aus Hönningen schreibt nämlich, wir wohnen an der A. Es gibt momentan auch wegen der Flut keine Züge, keine Busse fahren stündlich. Es bleibt also nur das Auto. Sie fragt, wie sollen wir die Spritpreise dauerhaft weiter bestreiten?
Das kann ich total verstehen, denn wir sind im ländlichen Raum und viele brauchen ihr Auto schlichtweg, weil morgens kein Bus, keine Bahn und sonst nichts fährt und die fahren zur Arbeit, die Leute, die zahlen ihre Steuern und das sind auch die Leistungsträger und deshalb ist es wichtig, dass wir die nicht bestrafen, vor allen Dingen, wenn sie im ländlichen Raum leben, weil es in Städten sowieso schon eine Überhitzung gibt. Das heißt konkret, wir müssen die sogenannte Pendlerpauschale, die sich nicht nur aufs Auto, sondern auch auf Bahn und Bus bezieht, dynamisch erhöhen. Und auch aufs Rad, genau, dynamisch erhöhen. Nur mit dem Rad jetzt aus dem Ahrtal irgendwie nach Mainz zu kommen, ist sportlich.
Wir haben viel zu Beginn der Sendung über Landwirtschaft, über Tierwohl gesprochen, auch über Verbraucheraspekte. Genannt wurde der Nutri-Score. Eine Frage in dem Zusammenhang, weil immer wieder Europa auftauchte, die EU, und sind da Fesseln angelegt, das kann man alles nicht so machen. Der Nutri-Score sei deshalb freiwillig. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Frau Klöckner, ihn verpflichtend einzuführen, meines Wissens stand es auch mal so im Koalitionsvertrag, würden Sie es denn machen?
Nein, also im Koalitionsvertrag steht etwas, was auch europäisch geht. So, und wenn ich selber machen könnte, also europäisch geht es, wie ich vorhin erläutert habe, darf ein Nationalstaat etwas nicht verpflichtend regeln für alle Produkte, wenn es keinen europäischen Rechtsrahmen gibt. So ähnlich wie auch bei der Eierkennzeichnung. Erst als das europäisch geregelt war, durfte es verpflichtend draufgeschrieben werden. Zum Beispiel wie auch die Nährwerttabelle jetzt hinten auf den Nahrungsmitteln. Also hat das nichts mit Wunsch oder Wirklichkeit zu tun, sondern es ist einfach eine Rechtsfrage. Und wenn ich es entscheiden könnte, ja, dann hätte ich das gerne wirklich verbindlich, damit ein Verbraucher einen guten Vergleich hat, und zwar durchgängig diesen Vergleich hat.
Carsten Lanz aus Niederwörresbach bei Ida Oberstein schreibt: Hallo Frau Klöckner, ich wohne in Ihrem Wahlkreis 201 und wir haben einen eklatanten Mangel an Ärztinnen und Ärzten. Wie werden Sie dieses Problem angehen? Was sagen Sie?
Ich verstehe ihn absolut, denn es darf nicht gefährlicher sein, im ländlichen Raum zu leben. Und deshalb brauchen wir zum einen viel mehr Studienplätze für Ärzte. Sie müssen sich mal anschauen, in Rheinland-Pfalz wird die Studienplatzzahl künstlich verringert, indem man einen Numerus Clausus von 1,0 Abiturdurchschnitt fordert. Das halte ich für falsch. Und wir müssen etwa 5.000 zusätzliche Studienplätze, zum Beispiel auch für die Hebammenmedizin, schaffen. Und die Landarztquote bei den Studienplatzvergaben erhöhen. Also das heißt, wenn jemand bereit ist, auf dem Land, ländlichen Raum aktiv zu sein, dass er dann auch einen Bonus hat. Und das halte ich für absolut wichtig.
Welche Möglichkeiten hat der Bund da überhaupt oder ist es rein Ländersache?
Guter Punkt, indem wir den Ländern versuchen zu helfen, natürlich auch finanzieller Art versuchen zu helfen. Es ist eine Ländergeschichte, eine Ländersache, da haben Sie schon recht. Aber wenn wir den Ländern unter die Arme greifen, dann wird sich vielleicht auch Rheinland-Pfalz bewegen.
Werner Dörr aus Polch schreibt: Herr Laschet, also Ihr Kanzlerkandidat, warnt, die SPD strebe eine, Zitat, linke Republik an. Eine linke Politik bedeutet eine stärkere Berücksichtigung der sozial schwächeren Mitbürger. Er fragt deshalb, wovor fürchtet sich die CDU? Wen wollen Sie stattdessen fördern?
Na, die DDR war eine linke Republik. Da ging es keinem besser, außer denen, die das Sagen hatten. Also insofern, linke Republik heißt, ich will mal einen Blick auf Berlin, die Stadt Berlin werfen. Da haben wir eine rot-rot-grüne Regierung und da haben wir so hohe soziale Ungleichheiten, keine sozialen Wohnungsbauten. Das funktioniert nicht. Und deshalb will ich sagen, die Linkspartei zum Beispiel steht für eine höhere Verschuldung, will die Schuldenbremse fallen lassen. Das ist unsolidarisch der kommenden Generation gegenüber. Sie will aus der NATO austreten. Das ist ein Friedensprojekt. Sie will die Bundeswehr aushöhlen und vor allen Dingen den Verfassungsschutz auch abbauen beziehungsweise ihn auflösen. Das halte ich wirklich für gefährlich. Und wer am Ende dann Wirtschaft so belastet, dass sie ins Ausland abwandert, der wird am Ende nicht mehr Geld haben, damit es allen besser geht, was man verteilen kann, sondern dann geht es allen gleich schlecht. Das mag sein. Da sagt man, das ist dann Gerechtigkeit.
Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden. Sie würden so weit gehen, dass Sie davor warnen, falls es zu einer Mehrheit für Rot-Grün-Rot käme, bekämen wir Verhältnisse wie in der DDR?
Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt, sondern es gab eben ein Postulat des Fragers, der sagte, naja, eine linke Republik sei sozial gerechter. Und die DDR hatte den Anspruch, eine linke Republik zu sein. Und ich glaube, wir sind uns da einig, dass die DDR weder sozial noch gerecht war. Also insofern ist diese Gleichsetzung, kann ich die nicht mitgehen, dass linke Republik gleich sozial gerecht ist.
Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik hat auch heute wieder zugehört. Konnte sie die Fragen der Hörerinnen und Hörer denn gut beantworten?
Ja, das schon. Ich vermute mal, das war immer nicht zur Zufriedenheit der Hörerinnen und Hörer, denn es hat sich jetzt auch in der vergangenen Stunde wieder gezeigt, wie undankbar das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin ist, denn allen recht machen kann sie es ganz einfach nicht. Die einen wollen mehr Ökolandwirtschaft und dann sind da die konventionellen Bauern, die wehren sich gegen immer neue Auflagen. Also da wird kräftig an Julia Klöckner gezerrt von allen Seiten und naja, dem einen wird es immer zu wenig sein, den anderen immer zu viel. Immerhin hat sich sich Klöckner festgelegt beim Thema Fleischpreis. Da sagt sie ganz klar, die Verbraucher müssen sich darauf einstellen, mehr fürs Fleisch zu bezahlen, einfach um auch mehr Tierwohl möglich zu machen, um bessere Ställe finanzieren zu können. 40 Cent pro Kilogramm Fleisch mehr, so stellt sich Klöckner das vor. Naja, und das war schon eine klare Botschaft, die Vielfleischesser sicher nicht so gerne gehört haben.
Zu ihrem Aufgabenbereich gehören ja auch die Kennzeichnung der Lebensmittel, da der Nutri-Score, auch das war Thema.
Ja, da hatten wir einen sehr freundlichen Hörer, der Julia Klöckner gleich mal als die Prinzessin der Freiwilligkeit geschmäht hat. Da musste sie dann auch selber lachen. Ist vielleicht eine Anregung für sie für die kommende Fastnachtskampagne. Sie ist ja Mitglied bei der Mainzer Ranzengarde. Aber ernsthaft, Julia Klöckner konnte diese Frage dann auch ganz gut parieren, denn der Hörer wollte wissen, wann Klöckner den Nutri-Score endlich verpflichtend macht. Und da hat sie eben gesagt und erklärt, dass das so lange nicht geht, solange man sich in Europa nicht einig ist. Solange eben kann kein Mitgliedsstaat auf eigene Faust ein Lebensmittelampelsystem verpflichtend einführen. Und sie hat dann aber auch noch auf Nachfrage gesagt, sie hätte das gerne verpflichtend eingeführt. Mhm. Also in diesem Fall offensichtlich Prinzessin der Freiwilligkeit wider Willen.
Bei der Union ist im Moment ja in den Umfragen kaum Bewegung drin, zuletzt um die 22%, gestern im ARD-Deutschland-Trend, da haben sie einen Punkt zugelegt, liegt aber immer noch hinter der SPD. Wie sehr machen diese Zahlen der Union zu schaffen? Hast du da irgendwas, Julia Klöckner, angemerkt?
Ja, die CDU warnt ja im Moment gerne, was man alles nicht wählen soll. Klöckner sagt heute bei uns zum Beispiel, wer die FDP wählt, der macht Scholz stark und der will ja bekanntlich mit den Linken. Und wenn die Linken dann erst an der Macht sind, dann wird Deutschland ins Verderben gestürzt, grob gesagt. Also CDU wählen, um Schlimmeres zu verhindern, das ist im Moment offensichtlich die Ansage, die auch von Julia Klöckner so verbreitet wird. Und naja, da gilt eben das alte Prinzip, je schlechter die Umfragen für die CDU, desto roter sind die Socken, die die Christdemokraten rausholen. Wir werden sehen, wie es am 26. dann ausgeht.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.